Wie ich jetzt raufgefahren bin, habe ich gedacht, es besteht Hoffnung, weil auch bei euch liegt kaum mehr Schnee. Also ihr kommt jetzt auch in die Frühlingssituation hinein, ganz toll. Liebe Grüße von Kronach, soll ich euch sagen. Ich glaube, ihr kennt ja noch einige von unseren Geschwistern. Und unsere Wurzeln liegen ja hier im Sängerwald. Ja, ich habe euch etwas mitgebracht, was mich selber eigentlich schon zeitlang beschäftigt. Kennst du den Ausdruck, da habe ich ganz schön dran zu kauen? Oder? Also wahrscheinlich ist er damit nicht das Schäufele gemeint, ne? Oder der Krustenbraten. Wer gerade heute mit dem ganzen veganen und sonstigen Essen, das Einzige, was da wahrscheinlich zwischen den Zähnen knackt, ist dann irgendwann einmal ein Käfer vielleicht, ne? Oder die Insekten, was man jetzt da essen tut. Also ich mache mir da schon fast Gedanken für die Zahnärzte. Was machen die in der Zukunft, wenn das die Leute mehr gewohnt sind, so richtig fest auf irgendwas drauf zu kauen? Aber ist ein anderes Thema. Also ihr wisst, denke ich, so wie ich, da ist jetzt nicht das mit dem wirklich mechanischen Essen gemeint, sondern das sind oft Worte, an denen wir zu kauen haben. Gestern früh, Samstag, schönes Wetter, Frühstück mit der Familie und dann hat die Chefin, ist ja wie es halt so in einer normalen fränkischen Familie ist, die Tageslosung ausgegeben, heute wird im Garten geerbert. Und da ist mir auch jetzt nicht, wie soll ich sagen, nicht abgeneigt dazu. Auf jeden Fall habe ich versucht, was zu machen und festgestellt, dass die Schubkarre, also war fast nichts mehr von dem Ding übrig. Die Schrauben haben gefehlt, verrostete und so weiter und so fort. Also habe ich mich als erstes dran gemacht und habe die Schubkarre repariert. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du ein wenig einen Scherz und habe bei meiner Frau mich gemeldet, habe gesagt, Eure Majestät, ich melde Vollzug, die Schubkarre ist repariert. Was sagst du drauf? Das hat zwar ganz schön lange gedauert. So sind Majestäten, ne? So sind Majestäten und wir sind jetzt bald 45 Jahre verheiratet. Also ich habe mir genügend Selbstvertrauen mittlerweile auch angewöhnt, dass ich auch gegen Majestäten was sagen kann. Ich habe es übrigens jetzt mit ihr geklärt. Sie wollte mir eigentlich damit ausdrücken, du bist doch handwerklich begabt. Also man muss schon wirklich viel Arbeit dahinter gesteckt haben. Also wird's relativ, ne? Ja, Leute. Passt schon, genau. Wir sind ja in der Gemeinde, wir sind ja unter Gottes Wort. Und das ist ja mein Stichpunkt. Also es gibt ja auch mit dem Wort Gottes manchmal so Dinge, wo man so dran zu kauen hat. Ich habe neulich immer ein bisschen gesucht und da habe ich aus einem alten Schriftstück, das ist schon über 100 Jahre alt, habe ich gefunden, was da ein Theologe so ein wenig als Anweisung an die Pfarrer und Prediger geschrieben hat. Jeden Tag muss in den Bauch des Gedächtnisses etwas einsinken, das durch die tägliche Lesung aufgenommen wurde. Dieses muss dann sorgsam verdaut und auch wieder hervorgeholt werden. Es muss nachhaltig wiedergekäut werden. Es soll unserem Lebensplan entsprechen, soll die Aufmerksamkeit gegenüber Gott stärken und verhindern, dass sich die Seele in fremdartigen Gedankengängen verliert. Also schöner hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Zwar vielleicht ein wenig kompliziert, aber es sagt genau das Richtige aus, stimmt's? Das Wort Gottes, das ist nicht einfach etwas, was da so mal zwischen Tür und Angel, sondern das gehört regelrecht gekaut, eigentlich wiedergekäut. Der Reimer als Landwirt, der könnte uns das erzählen, wie das bei der Kuh funktioniert. Ja? Also kauen, runterschlucken, wieder noch einmal raufholen, so eigentlich sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen. Und da schreibt er noch, es ist dies eine lebensnotwendige, lebensspendende Meditation, die wie Nahrung ist. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt von allem, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und dann sagt er noch, doch bedeutet Wiederkäuen nicht nur Nahrungsaufnahme. Es ist ein Genießen und wiederum Genießen. Es fördert eine bessere Assimilation. Hast du das schon mal so gesehen, wenn du Wort Gottes liest, dass das was mit Genießen zu tun hat? Klasse, oder? Ja, also als ich das so, als es mir durch den Kopf gegangen ist, habe ich mir gedacht, wenn es um das Reden und Aufnehmen und so weiter ist, über was reden wir denn als Menschen? Über was redet der Mensch am liebsten? Was meint ihr? Bitte? Na, über sich selber. Also hallo. Also es gibt nichts, wo man sich mehr darüber unterhält, natürlich oft indirekt ausgedrückt, als über sich selber. Und wir sprechen in der Regel auch eigentlich immer nur über das, was wir im Griff haben, wo wir drüber stehen, wo wir Ahnung davon haben, oder? Ja, und da können wir manchmal reden, da wird selbst also der wortkargste Franke wird zur Plaudertasche, wenn das genau das Thema treffen wird. Aber ich habe auch gemerkt, wir reden eher selten über etwas, was uns schwerfällt, wo wir nicht so firm sind. Und das ist für uns Prediger eine Herausforderung. Ich kann freilich über alles predigen, wo ich sage, da stehe ich drüber und wie sieht es denn mit euch aus, also kommt mal zu mir. Nee, ich bin als Prediger herausgefordert, gerade über die Sachen zu predigen, wo ich selber drin stecke, wo ich selber meine Probleme habe. Und da habe ich euch immer Bibelstelle mitgekriegt, die mich einfach beschäftigt seit langer Zeit, steht in der Apostelgeschichte. Kapitel 18, Vers 9. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Also das trifft mich einfach, weil ich sage, mache ich denn das? Und über diese Bibelstelle will ich mal sprechen. Ich habe drei Punkte euch mitgebracht. Der erste Punkt ist, schweige nicht. Das ist in unserer heutigen Zeit etwas, da würde jeder Motivationstrainer sagen, bist du denn noch ganz dicht? So versucht man doch am Menschen, das nicht nahe zu bringen. Man versucht ihn zu ermutigen, aber doch nicht mit, das magst du nicht. Das war doch früher, im letzten Jahrtausend. Gott sagt zu Paulus, schweige nicht. Und jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo genau das nicht der Fall ist. YouTube-Videos, das Chatten, Facebook, Twitter, da wird den ganzen Tag was geschrieben, geplaudert. Also da wird auch nie geschwiegen, oder? Der Mensch, der macht alles, was er tut, das macht er öffentlich. Ich weiß nicht, ob ihr die Kim Kardashian kennt von den USA, da gibt es eine Serie. Living with the Kardashians oder so ähnlich. Die, wenn sich die Achselhöhlen rasieren tut, macht die einen Film draus. Und da gibt's Millionen von Followern, die gucken sich das an. Also wenn es eine Zeit gibt, Geschwister, wo das alles öffentlich ist, wo man redet und redet, dann heute. Enthüllungen, Leaks, sagt man dazu. Missbrauchsfälle in der Kirche, über Jahrzehnte ist geschwiegen worden, plötzlich lässt man es raus. Me too, die Bewegung, ich bin auch ein Opfer, ich gehöre da auch dazu. Das Coming out, es vergeht fast kein Tag, wo irgendein Sportler oder Bekannter sagt, übrigens, ich bin eine Frau. Ja, habt's noch nicht gewusst, aber ich bin's. Oder diese One-Love-Diskussion bei der Fußball-Weltmeisterschaft, war ja dann bei uns die WM relativ schnell beendet. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal halte ich das vor diesem lauter Nichtschweigen fast nicht mehr aus. Das ist mir schon fast zu viel, was da den ganzen Tag gequatscht wird. Und das meinte der Paulus auch nicht, oh Gott. Er sagt, wenn er sagt, schweige nicht, dann schweige über die Wahrheiten Gottes nicht. Es gibt einen allmächtigen Schöpfer. Hörst du das noch irgendwo? Dein Gebet war toll, Werner. Wenn es einen Schöpfer gibt, dann muss er auch, und er hat mich geschaffen, dann muss er auch bei mir was schöpfen können. Was kann man von uns schöpfen? Ja, zum Beispiel, dass wir diesen Gott verkündigen. Der Paulus wird berichtet, dass er in Athen auf dem Areopag den unbekannten Gott verkündigt hat. Das könnte Deutschland sein. Eigentlich müssen wir den Paulus wieder einladen, weil in Deutschland gibt es einen absolut unbekannten Gott. Ich weiß nicht, wie viele Menschen überhaupt noch Jesus wissen. Jetzt kommt Ostern und dann frage mal, ob die Leute wissen, was an Ostern passiert ist. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, wart bis Pfingsten, frag, was Pfingsten passiert ist, was er streich kann. Diesen Gott wieder zu verkündigen. Diesen Gott, der wirklich Himmel und Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Stell dir vor, Reimer, selbst bei dir, entschuldige, wenn ich das jetzt direkt sage, er hat alle deine Haare auf dem Haupt gezählt. Ja? Also vielleicht ein bisschen leichter wie bei mir oder beim Jens, Aber er hat sie gezählt. Gigantisch. Er weiß die Lösungen. Wir leben in einer Zeit, wir haben Fragen über Fragen, gerade das, was mit dem Krieg zu tun hat. Meine Güte. Und jetzt die Bankenkrise, kommt ja schon wieder was. Corona, Krieg, Bankenkrise, wann hört denn das auf? Aber wenn es einen Erlöser gibt, dann gibt es auch eine Lösung. Das ist die Botschaft, wo Gott sagt, darüber sollst du nicht schweigen. Es gibt Hoffnung, es gibt ein ewiges Leben. Du brauchst diesem Leben nicht ein Ende zu setzen, weil du daran verzweifelst, sondern es gibt was hinter dem Horizont. Was meinst du, was du da beim Menschen erzeugen kannst, wenn du ihnen sowas Positives sagst? Es gibt einen Gott, der dich sieht, Jahreslosung. Der weiß, was du empfindest, wie es dir geht, was du mitgemacht hast. Rückblickend, Geschwister, hat man immer auch eine Zeit danach beurteilt, wo geschwiegen wurde, wo man nicht hätte schweigen sollen. Schauen wir uns den Nationalsozialismus an. Ja? Wir können froh sein, dass es zum Beispiel die Geschwister Scholl gegeben hat, die dann Flugblätter da in der Uni verteilt haben, sich gegen dieses Regime gewandt haben. Ihr kennt den Dietrich Bonhoeffer. Der Dietrich Bonhoeffer war ja Theologe, der war ja unglaublich gut vernetzt, der hatte Freunde in Amerika, in England, mit einem englischen Bischof war er ganz fest verbunden und befreundet, und während des Krieges ist er nach England geflogen und der hat gesagt, du bleibst jetzt hier, du gehst da nicht mehr zurück, das ist ja ganz schlimm. Und dann sagte der Dietrich Bonhoeffer irgendwann, ja, und wer sagt dir denn die Wahrheit? Was ist denn, wenn dieser Krieg irgendwann vorbei ist, dann werden sie uns fragen, wer in Deutschland ist denn aufgestanden? Wer hat es denn gewagt, gegen diesen allmächtigen Führer, den angeblich die Vorsehung uns geschickt hat, zu protestieren? Und ist zurückgegangen und hat protestiert und ist sogar umgebracht worden. Und vielleicht, Geschwister, vielleicht wird es jetzt mit der jetzigen Situation, mit dem Krieg auch mal so sein. Wer von uns weiß denn, was richtig und was falsch ist? Also ich habe das Gefühl, dass wir in unseren Nachrichten auch nur gewisse Informationen kriegen. Vieles wissen wir gar nicht. Was ist denn, wenn der Dritte Weltkrieg ausbrechen sollte? Dann wird man diese Frage stellen, warum habt ihr denn Waffen geliefert? Ja? Wisst ihr, was ich uns sagen will? Wir werden auch daran gemessen, ob wir die Klappe aufmachen oder nicht. Ob wir vielleicht auch mal was dazu sagen. Kannst du nicht sagen, ja, ich bin nicht so der Redner, ne? Und Evangelisation ist nicht meine Berufung, ich habe an Gaben das gemacht. Also bestätigt es. Ja, das ist ja das Beste, ne? Du kommst da fein raus. Ich habe an Gaben das gemacht, ich bin nicht Evangelist. Andere machen das viel besser wie ich. Seht ihr, meine Ausreden sind die gleichen, wie du hast. Wie überall. Aber die Frage ist, hinter was verstecke ich mich? Oder denke ich vielleicht, wer weiß, was ich alles leisten müsste, wenn es darum geht, was zu sagen? Du doch mal das Ganze runterkühlen. Weißt du, dass sich schon mal ein Mensch bekehrt hat, bloß weil jemand Grüß Gott zu ihm gesagt hat? Einfach Grüß Gott, ohne sonst was dazu. Und der Mensch geht nach Hause und sagt sich, grüße ich Gott? Geht in der Kirche und bekehrt sich. Weil einer was gesagt hat. Vergelt's Gott zum Beispiel. Ich habe jetzt was ganz Tolles erlebt, hätte ich eigentlich vorhin Zeugnis geben sollen. Ich habe einen großen Auftraggeber im Oberbayerischen und da war jetzt die letzten 2 Jahre Generationswechsel. Mit dem Seniorchef bin ich wirklich gut zusammengekommen, also wir haben uns geschätzt. Und jetzt hat es der Junior übernommen. Jetzt habe ich gedacht, ja, das wird ja mal spannend, ne? Wie das denn so wird. Die haben ja oft auch andere Vorstellungen. Und dann haben sie eine Anfrage gestellt für eine Wohnanlage in München. Habe ich ein Angebot gemacht. Und dann, wir haben den Auftrag gekriegt. Auftragsschreiben kam. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, vergelt's Gott für den Auftrag. Vergelt's Gott. Das war wie ein Türöffner. Das war wie ein Türöffner. Also ich habe gemerkt, es war genau das, was der eigentlich hören wollte. Klasse, oder? Mit solchen Dingen, weil ich nicht geschwiegen habe in der Form. Oder sagt zu jemandem, der Herr segne dich. Wann hast du das letzte Mal von jemand anderem gehört? Einfach zu jemandem zu sagen, der Herr segne dich. Oder du, darf ich für dich beten? Kostet dich das was? Ist doch ganz einfach. Darf ich für dich beten? Schlimmstenfalls sagt einer, ja, wenn es nichts nützt, schadet es auch nichts. Kennt ihr die Argumentation? Wenn es nichts nützt, schadet es auch nichts. Also kannst du beten. Als wir in den Sängerwald damals kamen, meine Güte, über was haben wir alles diskutiert? Ja, doppelte Mitgliedschaft. Darf ich da noch in der Kirche sein? Kindertaufe haben wir diskutiert. Wer diskutiert heute über Kindertaufe? Sex vor der Ehe. Thema Abtreibung. Wir haben darüber diskutiert, was ist denn mit dem Islam? Kann man den Allah jetzt irgendwie einordnen? Kann man den irgendwie vergleichen? Wir haben, jetzt haltet euch fest, ihr Frauen, über die Unterordnung der Frau diskutiert. Na, die Frauen haben nicht diskutiert, das ist ja klar, weil für uns Männer ist das ja klar, das Thema. Aber die Frauen müssen doch das wissen, wie es geht. Über den Dienst der Frau, darf eine Frau predigen zum Beispiel. Was haben wir da erlebt? Auch hier im Sängerwald. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften heute wird diskutiert. Flüchtlingsdrama. Waffenlieferungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich habe das Gefühl, das interessiert eigentlich gar keinen mehr. Da haben wir manchmal fast Glaubenskriege drum geführt in solchen Diskussionen. Aber mit dem Ziel, du willst weiterkommen, du willst erfahren, was sagt denn das Gott Gottes dazu? Es wird heute kaum mehr über solche Dinge diskutiert. Auch das gehört dazu, über Gott zu reden, sich mal mit solchen konträren Themen auseinanderzusetzen. Du kannst auch persönlich werden mit deinem Arbeitskollegen oder mit deinem Freund oder wie auch immer. Und dem sagen zum Beispiel, du magst bitte nicht. Ist dir schon mal aufgefallen im Fernsehen, wie viel Werbung von solchen Wettanbietern kommt? Ich habe neulich mal gelesen, dass also in der Pandemiezeit ganz viele Leute richtig spielsüchtig geworden sind. Die verspielen da ihr Geld und keiner merkt es. Ja, wollen immer nächste Bundesligaspiel, das nächste Pferderennen, keiner merkt's. Auch da sind wir aufgefordert, mal hinzugehen und zu sagen, du bitte magst nicht, oder Abtreibung, wenn du hörst, deine Nachbarin, Freundin von euch, die schwierige Situation. Wir hatten damals die Paten von unserem großen Kind, die haben sich dann das Ehepaar getrennt und scheinbar beim letzten Zusammenkommen zwischen den beiden ist die Frau schwanger geworden. Ja, und dann hat sie gesagt, sie will das Kind nicht. Von diesem Mann will sie es nicht. Und dann haben wir ihr angeboten, wir ziehen das Kind groß. Bitte, bitte, haben wir gesagt, bitte bring es auf die Welt. Wir ziehen dieses Kind groß. Sie hat sich leider dagegen entschieden. Aber ich bin heute heilfroh, dass wir dieses Angebot gemacht haben. Dass sie hören durfte, es gibt jemand, der dich nicht bloß vielleicht verurteilt, macht das nicht, sondern auch sagt, du, ich nehme was für mich in Kauf, um dir da zu dienen. Oder zu sagen, es ist nicht recht. Es ist nicht recht. Ich weiß, ich habe selber einen 12-Jährigen zu Hause. Den allein von seiner Spielkonsole da wegzubringen, das ist ein Drama. Und trotzdem ist es nicht gut für ihn. Allein schon vom Körperlichen. Der muss ja wegen Nachwuchs an die frische Luft. Also, wisst ihr, was ich meine? Wir sind aufgefordert, auch in Kleinigkeiten mal zu reden, in Hinblick auf das Wort Gottes, in Hinblick auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Wir sind aufgefordert, uns wieder auszustrecken nach prophetischem Reden. Ich weiß noch, das war für uns, wie wir damals in die Gemeinde hier kamen, wow, als die erste Zungenbotschaft kam, habe ich gedacht, was plaudert denn der, was ist denn das für eine komische Sprache? Das habe ich ja noch nie gehört. Und dann steht einer auf und übersetzt es ins Deutsche. Also so sehr wir es nicht einordnen konnten, aber so sehr hat uns das auch fasziniert. Da müssen wir wieder hin, Geschwister. Da müssen wir uns wieder dazu ausstrecken. Schweige nicht. Mein erster Punkt. Schweige nicht. Überleg dir wirklich in solchen Situationen, ob es nicht was dazu sagst. Du kannst zu Gott bitten, dass er dir Weisheit gibt. Aber schweige nicht. Mein zweiter Punkt. Rede. So, jetzt kannst du noch sagen, Helmut, das ist eigentlich ein Punkt. Erst sagst du, schweige nicht und dann rede. Bleib cool. Also bevor du jetzt rausgehst und da hinten dein Eintrittsgeld zurückverlangen tust, hörst du erstmal. Rede, sagt Gott. Er ermutigt den Paulus und sagt zu ihm, rede. Wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, das ist doch das Unnötigste, was es gibt. Der Paulus war, im Gegensatz zu mir, Top-Evangelist. Der Mann, der hat überall hat der evangelisiert. Stell dir vor, auf dem Bauernmarkt müsstest du zu einem Biobauern sagen, verkauf deinen biologisch angebauten Spargel und versteck dich nicht vor deinen Kunden. Der sagt, bist du doch ganz dicht? Das ist doch ganz selbstverständlich. Oder zu mir sagt einer, in diesen historischen Gebäuden, du nicht einfach bloß draußen vorbeilaufen und darauf warten, bis die einstürzen, sondern mach was. Das gehört auch zu meinem Berufsbild dazu. Eigenartig, oder? Wieso muss der Paulus extra motiviert werden zu reden? Und dann habe ich mal angefangen, damit zu lesen, was war denn vorher? Und das ist total interessant, Geschwister. Es wird ja von dem Arzt Lukas wegen so zusammengerafft, diese Geschichte, die über Jahre geht, was die beiden erlebt haben, was Paulus erlebt hat, was die junge Gemeinde erlebt hat. Dann hörst du zum Beispiel, der hatte eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien winkt ihm, komm rüber. Neues Betätigungsfeld, das ist für einen Evangelisten genauso wie für einen Unternehmer genau das Richtige. Die neue Geschäftsidee, jawohl. Er geht rüber. Komischerweise ist es eine Frau, die Lydia, die er als erstes trifft. Könntest du eine eigene Predigt darüber halten, warum das Gott so gemacht hat. Er fängt an zu evangelisieren. Die jüdische Gemeinde traf sich scheinbar am Fluss am Sonntag. Es war so üblich bei denen. Er fängt an zu evangelisieren. Menschen bekehren sich. Nicht lange wird die Kirche eifersüchtig. Er wird verfolgt. Er zieht weiter. Das Gleiche. Wieder evangelisiert. Erweckung. Wieder Eifersucht. Wieder. Dann trifft er eine Magd, die hat einen Wahrsagegeist. Paulus treibt den Wahrsagegeist aus. Der Besitzer dieser Magd ist not amused, weil seine Einnahmequelle versiegt ist. Das Geld, was er mit verdient hat, ist weg. Er wird ins Gefängnis geworfen. Wahrscheinlich nicht unbedingt sanft. Mitten in der Nacht macht der Engel das Gefängnis auf. Paulus und Silas, kennen wir die Geschichte. Die Tore springen auf. Der Gefängnisdirektor will sich umbringen. Paulus sagt, komm, hör auf damit. Es gibt einen allmächtigen Gott, die ganze Familie lässt sich taufen. Und so geht es immer wieder. Ermutigt, evangelisiert, Erweckung, niederschmetternd, Schläge, sogar gesteinigt ist er geworden. Wisst ihr, was ich jetzt damit sagen will? Das Leben als Christ macht was mit uns. Das Leben als Christ macht was mit uns, wenn du über so viele Jahre unterwegs bist. Es ist nicht immer leicht. Kennt ihr ja wegen meiner Vorgeschichte in Kronach damals, was da passiert ist, wie diese Zeitungsartikel drin war, wo es ja, wir haben ja nichts anderes gemacht, als nur unserem Hausmeister gekündigt. Dann steht der Zeitungsartikel und ein Name steht immer wieder drin, Helmut Schlicht. Und wenn du das dann erlebst, dass wir die Straßenseite wegen dir wechseln, dass die Nachbarn mit dir nichts mehr reden, dass du von Stammkunden keine Aufträge mehr kriegst. Weißt du, und dann sollst du in dem Moment, sollst du vielleicht einem wildfremden Menschen die Gemeinde anpreisen. Musst unbedingt kommen. Also bei uns, das ist alles fantastisch. Jesus ist in der Mitte. Nee, oder? Kennst du das? Hast du persönliche Situationen erlebt, wo du sagst, also alles, nur nicht das. Ich rede irgendwann mal wieder über Jesus und über die Gemeinde, aber nicht jetzt. Verstehen wir das, Geschwister? Verstehen wir das? Das Leben macht etwas mit uns und wir kommen vielleicht in so eine Situation hinein, wo wir die Lust und die Motivation, vielleicht sogar den Glauben verloren haben, über Jesus öffentlich zu reden. Und dann kommt Gott auf großartige Weise, er ermutigt ihn erst einmal. Niemand wird dir widerstehen. Ich weiß nicht, vor wem hast du schon mal so eine Zusage gekriegt? Niemand wird dir widerstehen, auf euer Alter gemünzt. Du bist ein Superheld. Ja, du kannst den, was nicht, wie heißen denn die alle, Batman und Spider-Man, und die kannst du alle in der Pfeife rauchen, weil die Verheißung, die Gott dir gibt, die hat keiner. Er ermutigt diesen Paulus und sagt ihm, komm, mach weiter. Und da möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Du kennst deine eigene Geschichte, du weißt, was mit dir passiert ist, du weißt, wie es dir geht, deine Enttäuschungen, wo du manchmal vielleicht nachts wach liegst und sagst, Jesus, war es das jetzt wirklich? War es das jetzt alles? Musste das ausgerechnet mir passieren? Musste ich in die Situation jetzt da reinkommen? Und dann liest du das, rede und schweige nicht. Gott weiß das, Geschwister. Er ist ein Gott, der uns sieht. Er kennt uns. Er kennt unsere Traumatisierung. Und ich habe von dieser Zeit damals wirklich ein Traumata. Gott sei Dank tritt es mehr und mehr in den Hintergrund. Gott heilt es. Ich komme ganz selten, dass ich noch an die Sache denke. Aber das macht mit uns etwas. Und dann brauchen wir einfach diese Ermutigung unseres Gottes. Und wir müssen wieder aufstehen. Wie heißt der alte Spruch? Wenn du hinfällst als Kind Gottes, aufstehen, Krone richten und weiter. Ja? Majestäten, sind wir wieder bei dem Anfang. Ja? Majestäten, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Gott weiß, wir haben persönliche Defizite. Gott weiß, wir haben Menschenfurcht. Es gab mal einen Stotterer in Sao Paulo in Brasilien. Zu dem hat Gott gesprochen, er soll zu dem einflussreichsten und gottlosesten Mann der ganzen Stadt hingehen und soll ihnen von Jesus erzählen. Und er ist dahin und hat mit seiner schwierigen Sprache und Stimme ein paar Wörter bloß rausgebracht. Und dann hat er sich auf den Absatz gedreht, ist davongelaufen und dachte, jetzt habe ich total versagt. Und durch diese paar Worte, dieses Stotterers, hat dieser Mann sich bekehrt und ist eine Erweckung ausgebrochen. Ja? Gott kennt unsere Defizite, er kennt unsere Menschenfurcht, aber er wartet nur darauf, dass du dich bereit erklärst und losmarschierst und den Mund aufmachst, und das andere macht unser Herr. Nichts, Geschwister, kann uns von Gott trennen. Wir können in der Situation sein wie der damalige Sachsenkönig August der Starke, von dem berichtet wird, weil sie ihm so sehr zugesetzt haben, soll er gesagt haben, mach deinen Scheiß alleine. Ja? Und oft sind wir vielleicht in der Situation, wo du so sagst, mach deinen Scheiß alleine. Ja? Dass der Jens vielleicht auch mal denkt, mach deinen Scheiß alleine. Das dürfen wir aussprechen. Psst, rausschneiden. Dürfen wir aussprechen. Aber Gott ist der, der das weiß. Und er das sieht und er sagt, komm, ich möchte, dass du weitermachst. Jetzt kommt mein dritter Punkt. Das Großartige, was ich an unserem Gott so schätze, ist, er will keinen Kadavergehorsam, so nach der Mutter, das magst du jetzt so und so und so, sondern einmal ermutigt er uns, wie wir es ja hier gelesen haben. Er gibt uns eine Verheißung, niemand kann dir widerstehen. Und er erklärt uns auch, warum. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Hast du schon gewusst, in Meierhof ist ein großes Volk. Ja, die sind jetzt seit 40 Jahren, erwarkst du vor denen keinen. Oder in Gottmannsgrün oder in Schwarzenbach oder wie auch immer. Aber wenn Gott es doch so sagt, selbst in Kronich, ne? Wo ist denn der Werner? Kansas City, KC. Kansas City, selbst da hat Gott ein großes Volk. Gott begründet das Ganze damit, dass er sagt, du, meine Zielstellung, die ist weit über deinen Gedanken. Ich möchte, dass du deswegen die Klappe aufmachst, weil da ein großes Volk ist. Ich habe vor 4 Wochen also etwas richtig Schönes erlebt. Viele von euch kennen ja meine leiblichen Töchter, die Miri und die Anna. Und bei Anna liegt mir seit Jahren schon am Herzen. Vor über 10 Jahren sind sie nach Jena gezogen, weil sie da studieren wollte. Da sind sie jetzt hängen geblieben. Dann haben sie mit den Jesus Freaks immer ein bisschen Arbeit gemacht, aber unser Wunsch war einfach, dass sie mal einen Gemeindeanschluss finden. Jetzt haben sie wohl eine freie evangelische Gemeinde gefunden und die möchten auch, dass sie sich mehr in die Arbeit einbringen, und vor, glaube ich, 3 Wochen haben sie die erste Predigt gehalten, Micha und Anna. Und wisst ihr, was die Anna in dieser Predigt erzählt hat? Wie sich ihr Papa, sprich Helmut, bekehrt hat. YouTube-Video habe ich mir angeguckt, ich habe gedacht, mir klappt die Kinnlade runter. Dieses Kind? Ist das mein Kind? Das erzählt meine Bekehrungsgeschichte? Wie wir damals nach Italien gefahren sind. Sie war ja nur drei Jahre alt, also die hat es ja praktisch nur vom Hörensagen mitgekriegt. Wie wir nach Italien gefahren sind in einer schwierigen Situation und lernen eine junge Familie aus dem Allgäu kennen, die sich vor 2 Wochen erst haben taufen lassen. Und wo der Mann, der übrigens den gleichen Vornamen hatte wie ich, den gleichen Beruf, gleich alt war, wo die Ehefrauen gleich alt waren, den gleichen Beruf hatten, wo die großen Töchter gleich alt waren, den gleichen Vornamen hatten, die zweiten Töchter gleich alt waren, wo die Großeltern, die Großväter gleichen Vornamen, gleichen Beruf hatten. So ist mein Gott. Der hat sich gesagt, da muss man was unternehmen mit dem Helmut, dass der es mir vielleicht auch glaubt. Und dann bin ich mit diesem Helmut nach Siena gefahren, wollte eigentlich nur fotografieren, und der hat immer so auf der ganzen Fahrt zu mir gesagt, du musst zum Glauben kommen, du musst zum Glauben kommen, du musst zum Glauben kommen. Das ist wie so, gibt es so kleine Tiere, ne? Muss immer dasselbe sagen. Und ich habe innerlich gesagt, hoffentlich ist diese Fahrt jetzt bald vorbei. Weil meine Frau und ich, wir waren in der Volkskirche, wir haben Kinderarbeit gemacht und Jugendarbeit gemacht. Ich war sogar Lektor. Und dann kommt der Kasper und sagt, du musst zum Glauben kommen. Aber dieses Wort, Geschwister, das hat mich nie wieder losgelassen. Das hat mich nie wieder losgelassen. Und wir haben sie im Winter besucht. Ich wollte Skifahren. Am ersten Tag habe ich mir die Beine so verdreht, dass ich nicht mehr auftreten konnte. Dann haben sie mich mit Franz Brandwein und mit dem Wort Gottes eingerieben. Und ich habe mich bekehrt, als guter Deutscher zum 1. Januar. Ne? Ein ordentlicher Deutscher setzt Zeichen. Ne? Und habe gleich am ersten Tag ein Wunder Gottes erlebt, könnte ich euch ganz viel erzählen. Und das erzählt meine Tochter. Und die Aussage ihrer Predigt, weil dieser Helmut da unten aus dem Allgäu nicht geschwiegen hat, ist das alles entstanden. Wir sind gläubig geworden. Als meine Eltern nach Hause kamen, haben sie einen Bibelkreis gegründet, der ist ganz schnell gewachsen, dann entstand Gemeinde in Kronach und. Mir sind die Tränen runtergelaufen, weil ich das so in der Form noch nie gehört habe. Meine Tochter erzählt das, weil dieser Mann da unten im Allgäu nicht geschwiegen hat, deswegen sitzen wir heute hier und predigen. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ist das nicht klasse? Dass wir das wieder mal in unser Gedächtnis rufen, was das bedeuten kann, was es bewirken kann. Und wenn so ein dummes Wort ist, der muss zum Glauben kommen. Selbst das benutzt unser Gott. Ich komme zum Schluss. Ich habe letzte Woche, oder war es vorletzte Woche, im Jesus.de etwas gelesen. Vielleicht die Älteren unter euch kennen das noch. Siegfried und Roy. Die haben da so ein sogenanntes Magier-Duo. Die haben mit Raubtieren, haben die da riesige Shows gemacht. Weiße Tiger hatten die. Einer von denen ist dann vor ein paar Jahren mal von einem Tiger angefallen worden, konnte dann eigentlich nicht mehr arbeiten. Und die sind beide vor ein paar Jahren gestorben. Und ich sage euch eins, ich habe das ja 2-mal, höchstens 3-mal vielleicht im Fernsehen gesehen. Und ich hatte für die beiden Männer keinen Cent Glauben. Also ich tue mir ganz, ganz schwer, weil ich ja dem Wort Gottes glaube, alles, was mit irgendeiner Form mit Zauberei zu tun hat, das lehne ich komplett ab. Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben einen Harry Potter Film geguckt. Ich habe nie einen Herr der Ringe Film geguckt. Ich schaue mir keine Filme über Hexen oder sowas an. Ich lese das Ganze auch nicht. Ich mache auch keine Unterschiede zwischen weißer Magie und schwarzer Magie und zwischen Illusionismus. Für mich ist Gott heilig, also damit kann ich nicht. Vielleicht hast du einen anderen Glauben, ich habe das nicht. Und wie ich die beiden dann gesehen habe, habe ich mir gesagt, das ist dämonisch. Was die machen, ist dämonisch. Das kann ein Mensch gar nicht machen, zu kommandieren, das erzeugen, das erziehen oder züchten. Das geht nicht. Ich habe für diese beiden Männer keinen Cent Glauben gehabt. Und dann steht da drin, die Franziskanernonne Dolore, ist die Schwester von Siegfried Fischbacher.
Im Magazin Bunte erzählt sie jetzt, dass die beiden Magier im Glauben an ein Leben nach dem Tod starben. Zu ihrem Bruder habe sie über ihr ganzes Leben ein sehr enges Verhältnis gehabt. So habe sie mit Siegfried, der ihren Lebensweg als ordensgeistliche unterstützte, zeitlebens viel telefoniert, insbesondere in den Monaten nach Reuss Tod. Zudem habe sie ihrem Bruder wöchentlich einen Brief geschrieben und am Tag vor seinem Tod noch gemeinsam mit ihm am Telefon gebetet. Weiter berichtet die Ordensschwester, dass Siegfrieds Partner Roy am Ende seines Lebens noch gläubig geworden sei und sich habe taufen lassen. Und er erzählt so, wie sie in Israel waren und dass er im Jordan getauft werden wollte, dass es nicht ging, weil er in den Rollstuhl nicht reinkam. Also haben sie eine Flasche Wasser gemacht, haben dann mit der Flasche Wasser getauft, alles okay. Er hat eine Nahtoderfahrung gehabt und diese Nahtoderfahrung hat wohl letztendlich dazu geführt, dass er Jesus angenommen hat. Und die Schwester schreibt dann, davor war er sein eigener Herrgott. Er hat sich selber für Gott gehalten. Das sind die Momente, Geschwister, da bin ich so klein mit Hut. Weil ich sage, wie groß ist unser Gott. Steht auch in der Bibel drin, Gott will nicht, dass er einziger verloren geht. Also Helmut, hättest du doch hier wegen mir Glauben haben müssen. Lass ich mir gerne sagen, aber ich hatte ihn nicht. Aber Gott ist treu. Selbst solche Leute stellt er jemand an die Seite, dass wenn der mal im Himmel ankommt, er nicht sagen kann, es hat mir keiner gesagt. Die haben alle geschwiegen. So soll es eben nicht sein. Ich möchte schließen. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Amen.